Amen. Danke, Martin. Morgen miteinander. Ich freue mich außerordentlich, diese Steilvorlage, die Martin mir geboten hat, auszunutzen, so richtig WM-like, 5 Meter vor dem Tor, das Ding reinzumachen. Die Steilvorlage ist das mit dem Gerechten. Nun, es ist schwierig, gerecht zu sein. Ich denke, das ist genau so, wie er es gesagt hat. Und das ist die gute Nachricht, die ich bereits heute Morgen sofort so aus dem Dings einfach geben kann. Jesus sieht uns als Gerechte, wenn wir mit ihm leben. Wir sind gerecht, weil Jesus mit uns unterwegs ist. Er hat uns gerecht gemacht. Und deshalb, wenn ich hier heute über das Leben des Gerechten spreche, spreche ich hauptsächlich über die Art und Weise, wie du als der Gerechte, der du bist vor Jesus, er sieht dich so, leben sollst und leben kannst. Und den Text, den ich dazu brauchen werde, ist ein ziemlich tiefer Text, wie immer bei Paulus, Galater 3. Ich lese die Verse 1 bis 3 und dann die Verse 11 bis 14. Galater 3, Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Und jetzt Vers 11 und folgende. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Erstens, der Gerechte lebt nicht durch das Gesetz. Wir schreiben das Jahr 47 nach Christus. Paulus und Barnabas sind unterwegs in ihrer ersten Missionsreise. Sie haben soeben Zypern durchquert und sind jetzt mit dem Schiff dabei, Richtung Südtürkei, heutige Südtürkei zu fahren. Und sie landen dann in der Region von Antalya. Und vielleicht kennen viele von euch diese Region aus Ferien oder was auch immer. Auf jeden Fall, dort in der Region sind sie gelandet. Und dann sind sie losgelaufen ins Landesinnere hinein, haben Städte wie Perge, dann Antiochia in Pisidien und dann Ikonium, dann Lystra und Derbe besucht. Und sie hatten eine Strategie. Und die war überall dieselbe Strategie. Sie sind in jeder Stadt, sind sie in die Synagoge gegangen, wenn es eine Synagoge gab, oder sonst in die Versammlung der Juden. Und sie haben dort das Evangelium gepredigt. Überall. Und jedes Mal hat es Unruhe hervorgerufen, da gab es Kontroversen unter den Juden. Einige haben gefunden, wow, das ist interessant. Und andere haben gefunden, was, das ist ketzerisch. Und immer wenn es Kontroversen gegeben hat unter den Juden, haben die Apostel das als Anlass genommen und gesagt, okay, jetzt gehen wir und erzählen den Heiden, also den Nichtjuden, das Evangelium. Und sie sind gegangen und haben den Nichtjuden das Evangelium gepredigt. Und für die war das Evangelium ganz neu. Das war es für die Juden auch, aber für die Heiden war es auch sensationell. Diese Botschaft, das Evangelium. Man kann zu Gott kommen. Einfach so. Man muss nichts leisten dafür. Keine Werke, kein Gesetz, keine Rituale. Man kann einfach durch Glauben an Jesus Christus und durch die Gnade, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus, kann man uneingeschränkten Zugang zu Gott finden. Sensationell. Das haben sie nie gekannt und es spielte keine Rolle, woher man war, wer man ist und wie man gelebt hat. Man konnte einfach so durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott kommen. Eine sensationelle neue Botschaft für die Leute dort in dieser Region. Und sie haben das angenommen. Da sind viele zum Glauben gekommen. Und sie haben noch eine ganz andere Dimension kennengelernt dieses Evangeliums. Denn diese Botschaft war nicht nur sensationell und neu, sie war kraftvoll. Kraftvoll. Die haben dann gemerkt, okay, ich bekenne meine Schuld und tatsächlich merke ich, wie mir vergeben wird. Ich spüre das, ich erlebe das. Lasten fallen von meinen Schultern, Steine von meinem Herz. Da passiert etwas. Ja, und nicht zu sprechen von den Wundern und Zeichen, die auch sonst passiert sind im Zuge der Evangeliumsverkündigung. Da war Kraft. Wir reden nur von diesem Heilungswunder des Gelähmten in Lystra. Gewaltig, das Evangelium. Und sie haben das angenommen. Aber überall, und das war auch Programm fast beinahe, ist es den Juden, die diese Evangeliumsbotschaft abgelehnt haben, gelungen, einen Mob zu organisieren, Verfolgung zu wirken und sie sind immer wieder vertrieben worden. Aus jeder Stadt. Auch Programm. Nicht gesuchtes, aber auch Programm. Und dann sind sie ungefähr von Stadt zu Stadt während ungefähr ein Jahr oder so, so lang dauerte die erste Missionsreise und sind dann zurückgekommen in die Gemeinde, von der sie ausgesandt worden sind, Antiochia in Syrien. Und die Galater, das waren diejenigen, die sie besucht haben, die haben sich örtlich in Gemeinden organisiert und sind dort weiter Jesus nachgefolgt. Aber es dauerte nicht lange, nicht einmal ein paar Monate vielleicht, ein halbes Jahr oder so. Und dann hat Paulus zu Pergament oder Papyrus und Feder gegriffen und diesen Brief geschrieben, aus dem ich jetzt heute Morgen gelesen habe. Und es ist nicht nur der erste Brief, den Paulus wirklich geschrieben hat, sondern es ist auch der Brief, den er am allerschärfesten formuliert hat. Harte, klare, konfrontative Formulierungen wie: Ihr unverständigen Galater, ich habe das gerade gelesen, wer hat euch bezaubert? Solche Dinge hat er ihnen geschrieben, und zwar mehrere von diesen Dingen. Und die große Frage ist natürlich, was hat Paulus dazu gebracht, diesen Leuten, die wegen ihm und durch ihn zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, so anzuschreiben? Nun, etwas, was damit zu tun hat, ist das jüdische Gesetz. Und wenn wir die Juden zählen lassen, das ist das Gesetz, das im Alten Testament ist, und wenn wir die Juden zählen lassen, dann kommen die Juden in ihrem Gesetz auf 613 Geboten. 613 Gebote. So viel zählen die Juden im Alten Testament. Und ich erinnere mich an einen Bibellehrer, der hat einmal von seinem Schwiegersohn oder von einem seiner Schwiegersöhne erzählt. Und er hat gesagt, mein Schwiegersohn ist Teil einer solchen ultraorthodoxen jüdischen Gesellschaft oder Gemeinschaft. Und sie sind die wirklich strengsten. Sie halten am allermeisten Gebote. Sie halten nämlich ganze 32 Gebote wirklich. 32 von 613. Aber sie sind die strengsten, weil die anderen halten noch weniger, oder? Und es kann gut sein, dass es in der Zwischenzeit Gemeinschaften gibt, jüdischen Glauben, die mehr Gebote halten. 37 oder 102. Ich weiß es nicht. Aber die Botschaft ist immer dieselbe. Du kannst das Gesetz nicht halten. Man kann das Gesetz nicht halten. Das sagt auch Petrus in Apostelgeschichte 15, Vers 10. Und Paulus hier in Galater 3, Vers 11, wenn er formuliert, dass der Gerechte nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden kann. Also niemand kann durch das Gesetz gerechtfertigt werden, so heißt es. Sagt er, man kann durch das Gesetz nicht gerechtfertigt werden. Und das bringt uns hier zu einer Schlussfolgerung. Niemand kann durch das Gesetz zum Leben durchdringen. Niemand kann leben durch das Gesetz. Das geht nicht. Und hier beginnt das Problem, das Paulus in den Galatern entdeckt hat. Vermutlich ist jemand gekommen und hat ihm Nachricht gegeben und hat gesagt, hey, diese Gemeinden, in denen du warst und die du gegründet hast dort, die beginnen jetzt, das jüdische Gesetz zu halten. Und das war der Anstoß für Paulus, dass er geschrieben hat. Und er war richtig aufgebracht. Denn das Problem, die Galater, sie haben Rettung durch Gnade erlebt. Sie haben neues Leben bekommen und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kehren sie zurück zu Teilen des Gesetzes. Im Speziellen ging es bei den Galatern um die Beschneidung. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es den Galatern auch nicht ganz ungelegen gekommen ist, nun zu wissen, du darfst das nicht tun oder du darfst das nicht tun oder das sollst du essen und das nicht. Weil jetzt wussten sie Bescheid, was sie tun konnten und was sie eben lassen sollten. Es war jetzt klar, es war nicht mehr nur so, ich sage in Anführungszeichen, nur so schwammig. Es war klar, es stand schwarz auf weiß, es hat ihnen geholfen. Und genau so definiert auch Paulus das Prinzip des Gesetzes im Vers 12. Und um das geht es eigentlich. Wer diese Dinge getan hat, das ist das Prinzip des Gesetzes. Wer diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Und genau das war die Falle, in die die Galater getappt sind. Und das war es, was Paulus so heftig reagieren ließ. Denn er sagt auch, wer zum Gesetz zurückkehrt, der muss das ganze Gesetz halten. Vers 10, Galater 3. Und er sagt auch, wenn ihr zurück zum Gesetz geht, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Galater 5, Vers 14. Das ganze Gesetz halten, 613 Gebote. Und jetzt haben wir die Sackgasse. Das kann man nicht. Gut, man könnte ja jetzt denken, 48 nach Christus, die Galater. Ist okay, ist schade um die Galater, oder? Aber was ist mit uns? Und der Punkt ist tatsächlich der, seit ich Jesus nachfolge, und ich erlebe das manchmal auch selber, aber entdecke ich immer wieder, wie Menschen Jesus finden. Erleben, wie er ihnen Sünden vergibt, wie er in ihr Leben kommt, sie frei macht von verschiedenen Dingen. Und dann auch den Heiligen Geist empfangen. Und dann mit der Zeit kehren sie zurück zum Gesetz, zum Prinzip des Gesetzes. Und ich kann das nachvollziehen. Denn die Frage, die große Frage ist wirklich das, wie kann ich das Richtige richtig tun? Und wenn ich es schwarz und weiß vor mir habe, dann kann ich mich daran halten. Und ich glaube, das ist die Motivation von vielen auch dahinter. Und es geht dann nicht einmal unbedingt um das jüdische Gesetz, sondern es geht einfach grundsätzlich um ein Gesetz, vielleicht um ein paar Lebensrichtlinien, die wir empfinden, das ist jetzt wichtig als Christ und so weiter, oder? Oder als bestimmte Verhaltensweisen, die wir entdecken, wenn wir in eine Gemeinde gekommen sind und dann sehen, alle machen das so und alle machen das so, okay, dann mache ich das auch so, dann bin ich richtig. Oder um bestimmte Richtlinien, die dann gelehrt werden, Und das kann gehen, auch in christlichen Gemeinden, bis hin zu Kleidervorschriften. Gesetz. Das ist das Gesetz. Und darum möchte ich dich heute Morgen fragen, wie denkst du, muss, soll ein guter Christ sein? Einfach ein kurzer Moment für dich. Wie denkst du, soll ein guter Christ sein? Wenn du jetzt eine Liste von Eigenschaften bereits hast, die man tun kann und tun soll, dann bist du schon ganz nah an diesem Gesetz. Es ist gut, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht zu töten. Es ist gut, den Nächsten zu lieben. Aber in dem Moment, wo wir denken, ich kann das aus meiner Kraft, aus meinen Fähigkeiten und meinen Stärken und Begabungen und weil ich so diszipliniert bin, sind wir ganz nah an diesem Prinzip des Gesetzes. Denn dann beginnt dieses Vertrauen, dass wir eigentlich auf Jesus setzen sollten, beginnen wir auf uns zu setzen. Wir können es. Wir tun es. Es ist ganz egal. Und das ist das ja das Prinzip, wer diese Dinge getan hat, sagt Paulus. Das Prinzip des Gesetzes, wer diese Dinge getan hat, der wird leben. Wir können es selber tun. Aber ganz egal, wie viele solche Regeln du vielleicht hast und einhältst und vielleicht sogar Sicherheit dadurch bekommst, ja, ich habe das richtig gemacht. Oder ganz egal, ob du eben dann nicht einhältst oder ob es dir gelingt, in dem Moment, wo du dich dadurch, dass du sie einhalten kannst, als vor Gott wohlgefällig empfindest und als von Gott angenommen empfindest, in dem Moment bist du in dieselbe Falle getreten wie die Galater. Du bist zurückgekehrt zu einem Gesetz. Und das Gesetz, das ist das Problem des Gesetzes, macht uns von Jesus unabhängig. Wir brauchen ihn nicht. Wir haben den Buchstaben. Wir kennen unsere Regeln. Und das ist die Ursünde. Zweitens, der Gerechte lebt im Segen des Kreuzes. Für einen Moment möchte ich noch beim Gesetz bleiben. In den Versen 1 bis 3 gibt Paulus so eine Charakteristikum oder ein Charakteristikum über das Gesetz. Und er sagt im Vers 3, das Gesetz ist fleischlich. Und er sagt im Vers 2, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Es mag alles andere sein, aber es ist nicht aus Glauben. Und er sagt hier auch im Vers 12, der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben gibt es durch Glauben. Aber das Gesetz ist nicht aus Glauben. Und im Vers 1, dort sagt er, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, das ist seine Frage, denen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Wer hat euch bezaubert? Das Wort hier heißt auch verhext und meint ganz klar, einen Bannspruch, einen Fluch auszusprechen, um Menschen zu beeinflussen, Dinge zu tun, die sie vielleicht eben nicht tun sollten. Und ich habe mich schon auch gefragt, ja, meint Paulus wirklich das? Ist es nicht einfach eine Verstärkung? Möchte er nicht einfach sagen, hey, passt auf, ihr Galater, das stimmt hier nicht, ihr seht nicht mehr richtig oder was auch immer. Also eine Überhöhung des Ganzen und deshalb braucht er dieses starke Wort, verhext oder bezaubert. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn Paulus heute leben würde, hier in unserer Gesellschaft, dann hätte er das so gemeint. Weil aus unserem gesellschaftlichen Kontext brauchen wir dieses Wort meistens in diesem Sinn. Aber Paulus lebte in einer ganz anderen Gesellschaft. Paulus lebte in einer Gesellschaft, wo Zauberei, Hexerei gegenwärtig war, allgegenwärtig. Wo es sich lohnte, Amulette gegen Zaubersprüche zu verkaufen. Paulus lebte in einer Gesellschaft, die Angst hatte vor dem Einfluss von Zauberern und Hexen. Und deshalb gehe ich hier davon aus, dass es Paulus ziemlich ernst meint. Und das würde dann bedeuten, dass hinter diesem Gesetz oder dass es Zauberei ist, die das Gesetz materialisiert, gebraucht, einsetzt. Zauberei hinter dem Gesetz. Das Gesetz ist gut, das wissen wir, weil es ist von Gott. Aber jetzt wird es gebraucht durch Zauberei, um die Galater, jetzt konkret, in diese Sackgasse zu führen. Wenn das wirklich so ist, dann haben wir allen Grund, alles Gesetzliche weit von uns wegzuweisen. Alles, was nach gesetzlich schmeckt, alles, was gesetzlich aussieht, alles, was gesetzlich ist, weit von uns wegzuweisen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, ich habe mich schon mehrmals gefragt, auch in Predigten, weshalb gibt es in dieser Region so viele gesetzliche Gemeinden? Ich lasse euch da hier denken. Die Folgen der Gesetzlichkeit. Bei den Galatern stellt sie sich vermutlich so dar, dass sie nicht mehr genau sehen, was Jesus für sie am Kreuz gemacht hat. Also das hat das ausgelöst. Denn er formuliert ja so: Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Und in Galater 5 sagt er: Und ich leide abermals Geburtswehen um euch, Galater, damit Jesus wieder in euch Gestalt gewinnt. Es scheint so, dass sie da etwas ausgetauscht haben. Also nicht mehr gesehen haben, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist natürlich jetzt auch für mich ein Grund, diesen Unterschied zwischen Gesetz und zwischen Evangelium in zwei einfachen, kleinen Wörtern darzustellen. Das Gesetz, zum Gesetz gehört das Wort tun. Wir tun Dinge, damit wir erfüllen. Und zum Kreuz gehört das Wort getan. Jesus hat getan. Er hat den Tod auf sich genommen. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat es getan. Gesetz ist tun, Evangelium ist getan. Und jetzt lebt der Gerechte aus den Segnungen des Kreuzes. Und ich denke, die meisten von uns wissen, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, für unsere Verfehlungen, für unsere Sünden. Und die meisten von uns wissen auch, wir können wieder zu Jesus gehen, wenn wir gesündigt haben und er wird uns wieder vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9. Aber weißt du auch, dass Jesus am Kreuz die Macht des der Sünde gebrochen hat? Ist dir das bewusst und lebst du da drin? Ich denke, auch die meisten von uns ist bewusst, dass Jesus Christus am Kreuz den Widersacher und auch den Tod überwunden hat. Und dass eben vom Kreuz dieses neue Leben für uns bereit ist. Und die meisten von uns leben in diesem neuen Leben. Und vielleicht wissen wir auch, dass Christus, das sagt uns ja auch der Text, am Kreuz den Fluch für uns getragen und bezahlt hat. Und ich denke, die meisten von uns oder jeder von uns weiß, der Grund, weshalb Jesus solche Dinge gemacht hat, und es gibt noch viel mehr, was Jesus hier am Kreuz für uns getan hat, das hat er gemacht, weil er uns liebt. Es ist heute schon gesagt und auch gesungen worden. Jesus liebt uns. Deshalb hat er den Tod am Kreuz auf sich genommen, um uns diesen Weg frei zu machen. Er hat es getan, damit wir einfach aus Gnade und Glauben nehmen und leben dürfen. Darf ich dich fragen, weißt du wirklich alles, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Und lebst du in diesen Segnungen? Ich habe nur einen Bruchteil jetzt aufgezählt. Drittens, der Gerechte lebt im Glauben. Wenn Paulus im Vers 11, ja, es ist Vers 11, den er hier braucht, diese Aussage macht, der Gerechte lebt durch den Glauben oder wird durch den Glauben leben, dann ist das nicht nur ein Zitat aus dem Prophet Habakuk, sondern dann setzt er dieses Zitat auch ins Zentrum seiner Ausführungen. Um das geht es. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und vielleicht, das muss ich hier ergänzen, aus dem Glauben zu leben, wird in der Bibel oft auch als Synonym gebraucht für im Heiligen Geist zu leben oder auch in Jesus zu leben. Also diese Dinge gehören irgendwie zusammen auch und sind miteinander verbunden, auch wenn sie nicht ganz exakt dasselbe sind. Aber sie gehören hier zusammen. Und wenn ich heute jetzt über aus dem Glauben leben rede, dann denke ich das immer auch mit. Aber aus dem Glauben zu leben, unser Leben aus dem Glauben zu leben, besteht in drei Ebenen, denke ich. Und die erste Ebene ist die, wir bekommen das Leben aus dem Glauben. Darüber haben wir schon gesprochen. Wenn wir Jesus annehmen im Gebet, ihm sagen, Herr, vergib mir unsere Sünden, vergib meine Schuld und rette mich, schenk mir neues Leben, ich möchte mein Leben mit dir leben, dann wird er das tun. Und wir leben durch den Glauben. Durch den Glauben werden wir Leben bekommen. Und die zweite Ebene, über die haben wir eben geredet, das ist dieser Blick zurück aufs Kreuz. Was ist alles am Kreuz passiert? Und wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, in dem Moment, und ich denke, viele von euch haben das auch so erlebt, in dem Moment gibt es Dinge, die sich einfach verändern. Sofort. Zum Teil wirklich aufsehenserregende Dinge, die uns vielleicht immer schon Mühe gemacht haben, sie fallen einfach weg. Das ist das Geschenk aus dem Kreuz, oder? Aber es gibt Dinge, die wir vielleicht erst mit der Zeit uns aneignen können, was eigentlich im Kreuz da ist, aber was wir durch den Glauben uns aneignen können und beginnen können, darin zu leben. Ich möchte ein Beispiel machen. Jesus Christus liebt jeden von uns und mich auch. Und ich erlebe seine Liebe manchmal in ganz gewaltigen Emotionen und Erlebnissen einfach emotionaler Art. Das mache ich. Aber ich mache das nicht immer. Ich habe das nicht immer. Manchmal gibt es Zeiten, da denke ich, das ist alles so trocken da drin. Jesus, wo ist deine Liebe? Und dann kann ich wirklich zwei Dinge machen. Ich kann entweder sagen und ins Gebet gehen und bitten, Jesus, zeig mir deine Liebe. Oder aber ich gehe zurück zum Kreuz und mache mir bewusst, einfach sich bewusst machen, Jesus hat mich so sehr geliebt, dass er selber gestorben ist für mich. Und dann denke ich schon, ist ein großes Opfer. Für mich. Ja, für mich wäre er gestorben, für mich allein. Also für jeden von uns allein. Weil er uns so sehr liebt. Und dahinter steht die Liebe Gottes. Und so lesen wir auch in der Bibel, nicht das ist die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hatte und uns seinen Sohn gegeben hat. Und wenn ich dann über das nachdenke, dann denke ich, wow, das ist powerful, oder? Und dann beginnt die Liebe automatisch wieder zu fließen, weil ich, was ich nicht sehe, geglaubt habe, die Liebe Gottes ist da. Sie ist vom Kreuz her da. Sie ist da. Römer 5, Vers 5. Ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, lesen wir dort. Die Liebe Gottes. Wir sind angenommen. Also so können wir gewisse Dinge, die Segnungen vom Kreuz her sind, durch den Glauben annehmen und in unser Leben reinbringen. Und dann ist da die dritte Ebene. Und diese dritte Ebene ist nicht mehr rückgerichtet auf das Kreuz, sondern diese dritte Ebene ist im Jetzt und im Hier. Zukunftsausgerichtet. Und auch hier leben wir im Glauben. Und hier gibt es noch einen Zusammenhang, den ich jetzt betonen muss, und zwar mit dem Heiligen Geist. Vers 2 und Vers 14 wird Paulus hier im Galater 3 ganz konkret und sagt, dann kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist nimmt in uns Gestalt und er ist da. Es geht also um dieses Leben im Heiligen Geist. So sollen wir unser Leben gestalten. Das ist das Leben aus dem Glauben. Ich erinnere mich noch gut, wie ich sehr frisch eigentlich zum Glauben gekommen bin, die Bibel verschlungen habe und mit Gott geredet habe. Wann immer ich konnte, habe ich mit Jesus geredet. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ich sollte im Glauben leben, ich sollte im Heiligen Geist leben. Und ich erinnere mich deshalb so gut, weil das der erste Moment war, dass ich meine Bibel zur Hand genommen habe und begonnen habe, ein Thema zu studieren. Was bedeutet Leben im Heiligen Geist? Und ich bin dann relativ schnell auf den ganzen Galaterbrief gestoßen und auf Römer 8, gerade auch im Gegensatz zu Römer 7 und 6. Und ich habe dann mit der Zeit herausgefunden, Leben im Heiligen Geist bedeutet eigentlich Leben in der Beziehung zu Jesus Christus. Leben in dieser Beziehung mit dem Gegenüber Jesus Christus. Und durch den Heiligen Geist ist Jesus in mir. Er ist da. Und es ist eine Liebesbeziehung, weil die Liebe die Grundlage ist davon. Und durch den Heiligen Geist, weil Jesus in mir ist, Jesus in mir, und durch den Heiligen Geist rede ich mit ihm. Und ich weiß, ich erreiche ihn, er ist ja da. Und ich höre, wie er zu mir spricht, wie er mich führt, wie er mich leitet. Oftmals ganz einfach, indem ich einfach tiefen Frieden empfinde für eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Kolosser 3, Vers 15. Der Frieden Christi sei euer Schiedsrichter. Da sind wir wieder bei der WM, oder? Aber genau um das geht es. Der Frieden entscheidet, ob der Ball out ist oder nicht in, oder? Oder durch die leise innere Stimme. Einfach ein Eindruck, ein Empfinden. Oder natürlich durch die Bibel. Verse, die mich anspringen oder Verse, die zu mir sprechen, die genau meine Situation treffen oder genau meine Frage beantworten. So führt uns Jesus in dieser Beziehung. Aber durch den Heiligen Geist werden wir auch begabt, befähigt, gekräftigt, immer wieder neu, in dieser Beziehung mit ihm, im Austausch, ganz direkt mit ihm. Und ja, ich verstehe das, ich kenne das auch. Nicht immer höre ich Gott so deutlich in verschiedenen Fragen zu mir sprechen. Was mache ich dann? Ich gehe nicht zurück zum Gesetz, egal welches Gesetz. aber ich gehe nicht zurück, sondern dann suche ich die Beziehung. Wir müssen wieder mal einen Kaffee trinken. Kann ich zu Jesus sagen zum Beispiel, oder? Dann suche ich die Beziehung. Und wer sucht, der wird finden, sagt uns die Schrift. Und das erlebe ich immer wieder. Und dann passieren diese auch manchmal wirklich sensationellen, für mich sensationellen Dinge, dass ich erlebe, wie der Geist Gottes sagt, mach jetzt das. Anweisungen. Oder dass wie Jesus Situationen kreiert und genau das Richtige passiert. Oder dass, wie Paulus das gehört hat, oder? Geh nicht in diese Richtung. Der Heilige Geist hat zu ihm verwehrt, in diese Richtung zu reisen. Mehrmals. Und alle diese Dinge, die wir in der Bibel lesen, erleben wir in unserem Leben auch. Das ist das Leben mit dem Heiligen Geist und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Unser Leben im Glauben. Ein guter Christ lebt aus der Gnade oder ist aus der Gnade zu dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, in ein neues Leben hineingekommen. Und er lebt im Glauben an das, was Jesus getan hat. Ein guter Christ lebt aus den Segnungen des Kreuzes. Er ist sich bewusst, was Jesus getan hat. Und beginnt es in sein Leben zu integrieren durch den Glauben. Ein guter Christ lebt in der Führung und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wenn ich ein guter Christ beschreiben müsste, dann würde ich versuchen, diese drei Punkte irgendwie zu formulieren. Ich glaube, um das geht es. Denn wo der Geist des Herrn ist, das ist noch so ein Lieblingsvers von mir, da ist die Freiheit. Amen.